Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Heute nehmen wir Sie alle mal mit ins Kinderzimmer.
Oma, gib mir Schokolade. Yeah, lecker Schokolade.
Aber wahrscheinlich müssen Sie gar nicht mit bis ins Kinderzimmer kommen. Wahrscheinlich haben die Kinder diese Musik so laut gemacht, dass sie die auch im Wohnzimmer oder in der Küche hören können. Schokolade, ein Song der Band Deine Freunde. Seit über 10 Jahren ist dieser Song ein Kracher bei Kindern. Und unser Gast ist einer der Krachermacher von Deine Freunde. Herzlich willkommen, Florian Sump.
Guten Morgen. Damit Krachermacher gefällt mir. Schönes Intro.
Dürfen Sie gerne weiterverwenden. Damit ging's los mit diesem, ich habe jetzt einen Ohrwurm. Ich weiß, das wird für den Rest des Tages jetzt so weitergehen. Damit ging's 2012 los, gemeinsam mit Lukas und Pauli. Mit dieser, wie sagt man eigentlich, ich habe jetzt gesagt Kracher. Wie bezeichnet man es richtig, diese Musik?
Oh, das ist schwer zu sagen. Es ist ja auch oft so bei Musikgenres, wenn ich jetzt sagen würde, das ist Hip-Hop, dann kommen ganz viele Hip-Hopper und sagen, das ist gar kein Hip-Hop. Deshalb würde ich den bequemen Weg gehen und einfach sagen, ich glaube, das ist einfach Popmusik.
Und kindertaugliche Popmusik.
Kindertaugliche Popmusik, so wie sie Pauli, Lukas und mir gefällt. Und dadurch, dass wir drei unterschiedliche Menschen sind, die auch sehr unterschiedliche Musik mögen und hören, lassen wir ganz viele unterschiedliche Einflüsse in unsere Musik mit rein. Und manchmal ist es dann am Ende wirklich schwer zu sagen, welchem Genre wir das jetzt zuordnen würden. Hip-Hop ist jetzt, also das, was wir gerade gehört haben, Schokolade, würde ich vielleicht noch am ehesten sagen, dass das Hip-Hop ist. Einfach vom Beat und vom musikalischen Grundgerüst, was da drunter liegt.
Ich habe gerade, schießt mir ein Bild durch den Kopf, dass wahrscheinlich in diversen Haushalten zu Hause gerade alles drunter und drüber geht, weil die Kinder die Macht über den Lautsprecher übernommen haben und gesagt haben, jetzt wollen wir zuhören, wir kennen dieses Lied, wir gehen jetzt noch nicht los oder mach dort vorne im Auto einfach mal lauter, das ist gut so. Dann wollen alle, die Kleinen und die Großen, doch jetzt erfahren, wer von Ihnen dreien, wer von Florian, Pauli oder Lukas hatte oder hat die Oma mit der Schokolade?
Also Pauli, Lukas und ich sind sehr unterschiedlich aufgewachsen, haben wirklich ganz unterschiedliche Lebensläufe, haben aber im gemeinsamen Austausch festgestellt, dass wir alle die Schokoladenoma hatten. Ich hatte, glaube ich, eine, die der Oma in unserem Musikvideo zu dem Song am nächsten kommt. Dazu muss man wissen, wenn man das nicht kennt, das ist so ein klassischer alter brauner Oma-Schrank gewesen, den sie in ihrem Wohnzimmer gehabt hat, wo es halt tatsächlich diese eine Schublade gab, die für uns Enkel das Heiligtum in ihrer Wohnung war, wo halt die ganze Schokolade und auch andere Naschsachen gelagert wurden. Und als wir dann so im Gespräch festgestellt haben, dass die anderen beiden, also Lukas und Pauli, auch so eine Oma gehabt haben, da dachten wir, okay, vielleicht ist es ja so, dass ganz viele Menschen so eine Oma gehabt haben oder ein Opa, der irgendwo ein bisschen Naschi im Schrank versteckt hat. Und das ist ja auch generell so die Art, wie wir versuchen, unsere Lieder zu schreiben, dass wir so Sachen rauskitzeln, von denen man vielleicht bisher dachte, man hätte sie nur selber gehabt oder dass es nur im eigenen Leben irgendwie so stattgefunden hätte, wie zum Beispiel eine Schokoladenoma. Und man dann aber feststellt, nee, die haben voll viele Leute da draußen gehabt, voll viele kennen das. Und so diese Dynamiken, also eine Oma ist jetzt keine Dynamik, auch wenn sie noch sehr dynamisch sein kann, aber so diese Gemeinsamkeiten im Familienleben, von denen man vielleicht oft denkt, das ist nur bei uns so, im Guten wie im Schlechten, das sind die Themen, bei denen wir eine diebische Freude daran haben, daraus Lieder zu machen.
Es sagt Florian Sump, den viele sicher auch aus seiner Zeit mit der Band echt kennen. Er ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur seit inzwischen 12 Jahren. Ist er Teil der Band Deine Freunde und macht eben Musik für Kinder. Kindertaugliche Popmusik haben wir gerade festgelegt. Das aktuelle Album heißt so wie dieser Song hier, der drauf ist. Ordentlich durcheinander. Das sind Deine Freunde.
Woo!
Ordentlich durcheinander.
Komm, geh mal weg, komm, geh mal weg, komm, geh mal weg. Du musst dich langsamer beeilen, langsamer beeilen, langsamer beeilen. Steht doch ganz deutlich zwischen den Zeilen. Es ist einfach schwer, einfach schwer, einfach schwer zu erkennen, was gemeint ist. Dieser Text ist mal wieder voll leer, voll, voll leer. Es ist gar kein Geheimnis. Dir wird heiß kalt, wenn der Gegensatz knallt. Endlich ist wieder alles richtig falsch.
Das hier ist fast perfekt.
ordentlich durcheinander. Deine Freunde und Florian Sump ist eben ein Drittel der Band zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Einmal zu klären, Sie haben vorhin gerade schon gesagt, Sie machen das schön gemeinsam, alle drei. Wer hat welchen Part in der Band?
Das hat sich jetzt im Laufe der Jahre alles ein bisschen miteinander vermischt. Zu Beginn war das so, dass ich ausschließlich für die Texte zuständig war. Unser Produzent Pauli die Beats, also die Drums und alles, was so im Produzentenbereich liegt, das war seine Aufgabe. Und Lukas spielt relativ viel Klavier und Keyboard, also spielt dann so die Grundharmonien übers Keyboard bei uns im Studio ein. Und dadurch, dass wir aber irgendwie alle ein Interesse für das, was der andere da so macht, haben, hat sich das jetzt so entwickelt, dass ich mittlerweile zum Beispiel auch mal mit singen darf, was ich mich die ersten Jahre gar nicht getraut habe und auch immer wirklich wollte, dass das nur Lukas macht. Lukas produziert dafür mittlerweile etwas mehr als früher. Pauli geht manchmal mit mir rein, wenn wir Texte schreiben. Also es hat sich, am Anfang war es wirklich so, dass jeder seine feste Aufgabe hatte und jetzt durch das gemeinsame Musikmachen über die letzten 12 Jahre eigentlich, hat sich das so in so eine ganz erfreuliche Richtung entwickelt, dass jeder von uns auch im Gebiet des anderen so ein bisschen mit rumwildern darf.
Und jetzt haben wir auch gerade schon besprochen, dass es gar nicht so leicht ist, eine Definition, so einen Begriff für die Musik zu finden, die Sie machen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es kindertaugliche Popmusik ist. Jetzt ist das für Erwachsene ja schon schwer, Musik mit Aussage zu machen, wo was hängen bleibt. Wie gehen Sie denn an diese Musik für Kinder ran?
Da habe ich vor ein paar Tagen gerade drüber nachgedacht und meine ehrliche Antwort ist, dass ich das, also jetzt, was die Texte betrifft, eigentlich komplett intuitiv mache. Also was an unserem Beruf als Kindermusiker sehr viel Spaß bringt, uns dreien, ist in die eigene Kindheit zu tauchen und sich darüber auszutauschen, was damals so los war und was wir erlebt haben und wie so die Dynamiken innerhalb der Familien waren oder innerhalb von Freundschaften. Und dann gucken wir, was gab es zum Beispiel für Sprüche damals, die wir schon als Kinder gehört haben und die sich, obwohl sich die Welt jetzt im Laufe der letzten, sagen wir mal, 30 Jahre seit unserer eigenen Kindheit ziemlich verändert hat, Dynamiken, die trotzdem noch da sind und die heute noch genauso gelten oder einfach existieren wie damals. Zum Beispiel so ein Spruch wie, mein lieber Freund, ich zähle bis 3. Wo man dann so mit die Augen aufreißt und irgendwie sehr bedrohlich anfängt, bis 3 zu zählen und bei 3 passiert dann meistens nichts. Das haben wir als Kinder schon erlebt und das ist ein Spruch, der, obwohl er an Albernheit nichts verloren hat, heute noch genauso benutzt wird. Und sowas zu finden, so kleine Beobachtungen im Alltag, die im Familienleben stattfinden, die aufzusaugen und daraus ein Lied zu machen, das fällt mir jetzt als Texter unserer Band relativ leicht. Da muss man einfach nur mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen und ein bisschen gucken, was so los ist.
Aber es hat sich ja, Sie haben ja gerade gesagt, Sie sind jetzt 43, da hat sich ja in den letzten 20, 30 Jahren was verändert. Also als wir Kinder waren, gab es nicht dieses, legst du bitte jetzt das Smartphone weg und ziehst deine Schuhe an?
Nee, das stimmt. Aber es gab zum Beispiel das sonntags morgens heimlich, wenn die Eltern noch schlafen, vor dem Fernseher sich stehlen und sich irgendwie unter der Wolldecke verkriechen und dann heimlich Cartoons und Zeichentrickserien gucken, solange bis man dabei erwischt wird. Das kann man natürlich dann irgendwie nehmen und sagen, das ist ein bisschen vergleichbar mit den Smartphones oder Tablets heute und das geht im Grunde um die gleiche Sache. Die Kinder haben Bock, sich berieseln zu lassen und die Eltern wollen, dass das nicht zu lange passiert, weil der Keks sonst irgendwann weich wird. Und man findet also immer, wenn man sich Mühe gibt oder meistens irgendeine Entsprechung, die im Heute auch stattfindet. Man findet immer irgendwas, was es so in der Art damals gab, wofür es ein passendes Gegenbeispiel aus der Jetztzeit auch gibt.
Das heißt, Sie sagen Ihren, Sie haben 2 Kinder, ne? Sie sagen genau. Ihren Kindern nicht, mein lieber Freund, ich zähle jetzt bis 3.
Ja, das wäre schön, wenn ich selber so der coole Typ von deine Freunde wäre, dass ich dann gefeit wäre und nicht in diese Fallen tappen würde. Aber um ganz ehrlich zu sein, das passiert mir im Alltag auch. Im Familienalltag ist stressig. Für Eltern ist es oft, also für die Kinder auch, aber für Eltern auch oft anstrengend. Und dann rutscht einem so ein Spruch schon mal raus. Und auch wenn ich mich in dem Song, wenn man den Song so anhört, dann melden uns auch viele Eltern zurück, dass sie sich so ertappt fühlen dabei. Dass es so, dass sie sich ertappt fühlen. Und da kann ich dazu nur sagen, ja, ich merke es aber beim Schreiben auch selber, ich ertappe mich auch selber dabei. Also ich habe nicht so eine Distanz, dass mir diese Dinge nicht passieren.
Florian Summ, deine Freunde, ihr seid unfassbar fleißig innerhalb dieser gut 10 Jahre. Das 8. Album gerade rausgekommen. Das schaffen Adele nicht, Coldplay nicht, Robbie Williams nicht, Beyoncé nicht. Ihr seid gerade auf Konzerttour. Und ich habe mal geguckt, bis auf Köln ist gerade alles ausverkauft in diesem Herbst. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Kinder, wie viele Erwachsene kommen da zusammen? Gibt es eine Beschreibung für das, was ihr da macht an so einem Nachmittag?
Also im besten Fall feiern wir mit der ganzen Familie eine große Party. Und das, da gibt es ganz viel jetzt, wovon ich schwärmen könnte. Das Schönste ist natürlich für uns als Musiker der Moment, in dem das, was wir da fabriziert haben im Studio, in dem da zu einem verbindenden Element wird, in dem man das gemeinsam mit dem Publikum singt. Also gemeinsames Singen ist sowieso mit einer der schönsten Sachen, die die Menschheit erfunden hat, finde ich so. Das ist so schön verbindend. Und bei uns kommt dann noch dazu, dass die Eltern, so wie sie uns das rückmelden, sehr gerne und sehr freiwillig mit zu den Konzerten kommen und dann mit ihren Kindern zusammen dort eine Party feiern. Allerdings nicht wirklich zusammen, weil wir vor der Bühne einen eigenen Kinderbereich haben, in den nur Kinder dürfen. Das hat den Vorteil, dass sich jetzt in die zweite oder dritte Reihe keine Eltern stellen, die ihre Kinder auf die Schultern nehmen und dann alle dahinter nicht sehen können. Und es hat noch den Vorteil, dass die Kinder sich das erste Mal als Teil eines richtigen Publikums begreifen und eben nicht Mama oder Papa direkt an der Seite stehen haben, sondern umgeben sind von anderen Kindern, wo es dann, glaube ich, das Loslassen und richtig sich mitreißen lassen einfach ein bisschen leichter macht, als wenn die direkten Blutsverwandten so sehr neben einem stehen. Das ist einfach jedes Mal ein großes Spektakel. Und wir sind sehr froh als Band, dass unsere ersten Konzerte vor circa 11, 12 Jahren noch sehr klein angefangen haben. Also hatte natürlich nicht gleich die Größe wie jetzt, dass da irgendwie 4.000 bis 6.000 oder 7.000 Menschen kommen, sondern wir haben mit ein paar hundert, manchmal unter 100 angefangen und konnten dann aber im Laufe der Jahre von Album zu Album und von Tour zu Tour gesund mitwachsen, wie es so heißt. Und haben dann uns auch immer Gedanken gemacht, weil wir wussten, es geht nicht nur darum, in dem Moment, wo das Konzert anfängt, den Leuten ein gutes Konzert liefern zu wollen, sondern wir wollen, dass die Eltern, wenn sie auf so ein großes Gelände kommen und dann ihre Kinder für 90 Minuten vielleicht das erste Mal loslassen müssen, weil sie die definitiv nicht mehr sehen werden, sobald die in dem Kinderpulk verschwinden, dass die das mit einem guten Gefühl machen. Und dafür haben wir uns Treffpunkte ausgedacht, die durch so große Fahnen markiert sind und haben ein eigenes Sicherheitskonzept mit einer Sicherheitschefin, die vor Ort die Sicherheitsmenschen einweist, dass sie heute ein bisschen einen anderen Umgang an den Tag legen müssen, als vielleicht noch am letzten Abend, wo sie ein paar Betrunkene rausschmeißen mussten oder so. Bei Familien ist natürlich ein bisschen mehr Sensibilität gefragt, sodass die Eltern sich dann hoffentlich total wohlfühlen bei uns und ihre Kinder gerne mal für 1,5 Stunden loslassen können.
Florian Summ ist Musiker, ein Teil der Band Deine Freunde. Er macht Musik für Kinder, ist 43, verheiratet, zweifacher Vater. Wenn Sie in den Rückspiegel Ihres eigenen Lebens gucken, haben wir schon erfahren, da gab es die Oma mit der Schublade für die Schokolade. Welches Kind sehen Sie denn?
Auf jeden Fall ein Kind, was an die Schublade ran will. Und abgesehen davon einen ziemlich fröhlichen Jungen, weil ich, stelle ich immer wieder fest, einfach das Glück hatte, eine tolle, relativ unbeschwerte Kindheit erleben zu dürfen. Und das ist ja was schon mal nicht jeder oder jede von sich behaupten kann. Und das hat bei mir ganz viel damit zu tun, dass ich in die richtige Familie geboren wurde und mit sehr viel Vertrauen großgezogen worden bin von meinen Eltern und davon bis heute zehre.
Sie sind in Flensburg geboren. Wie die Kindheit geschmeckt hat, wissen wir jetzt, weil die Oma die Schublade hatte. Also da hat es nach Schokolade geschmeckt. Wie hat diese Kindheit gerochen? Wie hat sie ausgesehen? Wie hat sie sich angefühlt?
Sehr frei. Also ich bin am Rand von Flensburg groß geworden. Noch nicht wirklich dörflich, aber halt auch nicht so zentral. Und ich erinnere mich eigentlich daran, dass wir schon im jüngsten Alter, also so mit 4, 5, wo die aktive Erinnerung schon da ist, dass wir waren so klassische Draußenkinder eigentlich. Ich habe die ersten 13, fast 14 Jahre meines Lebens in so einem Block verbracht. Der war jetzt nicht, da gab es keine 17 Stockwerke, ich glaube, es gab nur 3. So ein Wohnblock, genau. Und da hatte ich das große Glück, dass alle Nachbarn gleichzeitig sich scheinbar zum Kindermachen verabredet haben. Und wir dann, ich mit gleichaltrigen Kindern, manche ein paar Jahre jünger, manche ein paar Jahre älter, aber dass wir einfach eine Riesenbande von Kindern waren, die um diesen Block auf Wiesen gespielt hat, so jeden Tag. Und wir einfach das Gefühl dadurch schon hatten, auch wenn wir irgendwie doch noch durchs Küchenfenster zu beobachten waren, waren wir einfach sehr frei. So, wir sind immer draußen gewesen und in der Schulzeit war das auch so, dass ich nach Hause gekommen bin, kurz den Hausaufgabenkampf geführt habe, den so viele kennen. Nein, ich will das nicht machen, ich mache das später. Ich will jetzt raus. Ich will raus mit den Jungs und dann und Mädels. Und dann erinnere ich mich, dass wir meistens auch, also klar hat man sich mal zwischendurch zu Hause blicken lassen, aber im Grunde hat sich die Familie dann zum Abendessen wieder getroffen.
Wenn jemand in Flensburg groß wird, habe ich ja so die Vorstellung, dass dieses Kind, wenn Sie jetzt sich als ein freies Kind beschreiben, auch irgendwie ständig so eine halb noch wasserfeuchte, von der Ostsee wasserfeuchte Badehose anhat. Und immer noch mal wieder zwischen Wiese und Sand und komm, wir rennen noch mal schnell dahin. Was für eine Rolle hat dieses Wasser so nah denn gespielt?
Oh, eine große Rolle. Also zum einen habe ich das Wasser immer vermisst, wenn ich es nicht hatte. Und meine Oma, und zwar nicht die mit der Schokoschublade, sondern die andere, man hat ja in der Regel zwei, die war ab April, glaube ich, ist die in die Ostsee gesprungen. Ui. Und meine Brüder und ich waren dann irgendwann, also ich habe zwei jüngere Brüder, und wir waren so, ey, wenn Oma sich das traut und wenn Oma das macht, dann kann das ja wohl nicht sein, dass wir da nicht mitziehen. Und dementsprechend waren wir dann auch einfach so Kinder, die schon sehr früh die Badesaison eingeläutet haben. Ich erinnere mich auch an wirklich Jahre, wo wir uns ein Morgenbad, ein Mittagsbad und ein Abendbad gegönnt haben.
In der Ostsee.
Und die Ostseesaison ging bei uns wirklich von April bis, keine Ahnung, Oktober oder so. Und das war fantastisch. Ne? Das, also so eins zu sein irgendwie mit dem Wasser. Teilweise hat Mama, glaube ich, auch gesagt, dass sie sich wundert, dass uns noch keine Kiemen gewachsen sind, einfach weil wir das so sehr geliebt haben. Und wenn man in einer Stadt wie Flensburg aufwächst, dann gehört das, glaube ich, dazu, dass man, also dann verpasst man was, wenn man dann das Wasser nicht liebt.
Ja. Wer hat denn die Lunte zur Musik gelegt?
Das war, glaube ich, da hatten wir einen Familienbesuch irgendwo in Berlin und ich weiß gar nicht mehr, was der Anlass war, entweder da irgendwie eine Hochzeit oder sowas. Auf jeden Fall ein feierlicher Anlass und da war eine Band in Kleinstbesetzung. Also ich glaube ein Keyboarder, eine Bassistin, die auch gleichzeitig gesungen hat. Und das war es vielleicht auch sogar schon. Also zwei oder höchstens drei Leute. Und ich stand völlig fasziniert davor und habe denen zugehört, wie sie Songs gecovert haben, glaube ich. Und weiß noch, also kann mich noch sehr an dieses Gefühl erinnern, dass ich das erste Mal dachte, sowas will ich auch machen können. Ich will das auch können.
Das sagen ja viele Kinder gucken den Polizisten oder die Polizistin an mit so großen Augen, wenn die Mama oder der Papa lange genug da mit stehen bleiben und sie gucken lassen. Oder das Feuerwehrauto. Oder sie sind irgendwie ganz begeistert. Mir ist es neulich so gegangen, ich stand mit meiner knatternden Vespa an der Kreuzung und dann stand ein kleiner Junge und hatte die Augen so weit aufgerissen, wo ich dachte, wow, dieses Moped fasziniert dich jetzt gerade, dann kann es ja aber auch sein, dass man sich dann irgendwann nochmal umorientiert, dass man also nicht Polizist oder Feuerwehrmann oder Vespa-Fahrerin oder Fahrer wird. Wieso haben Sie es oder wie kam es, dass Sie es durchgezogen haben?
Ich glaube, bei mir war es am Ende sehr wahrscheinlich die Liebe zum Rhythmus. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe auch als unruhiges Kind schon immer so Beats auf den Beinen rumgetrommelt. Damit war ich sicherlich auch nicht alleine, aber ich konnte mich immer so mantraartig in Rhythmen verlieren und habe auch als ich angefangen habe, Musik zu machen, das war zuerst, dass ich so Keyboard-Unterricht hatte. Ich habe aber auch getanzt zum Beispiel. Ich habe irgendwie nach einem Jahr, oder ich weiß gar nicht, wie lange ich im Fußballverein war, aber nicht so lang. Da hat sich auch schnell rausgestellt, dass das nicht so mein Ding ist. Mhm. Und dann bin ich mit meiner Mutter irgendwie, die hat mich dann 2 Wochen später in eine Tanzschule gefahren, meinte, probier das doch einfach mal, vielleicht liegt dir das. Und das war es sofort. Und auch da war das so, weil der Tanz natürlich rhythmusbasiert war. Und ich mich da so total wohlgefühlt habe. Und ich glaube auch, da denke ich auch oft drüber nach, dass es bei mir auch eine Rolle gespielt hat, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, hier kann ich was und hier verstehe ich etwas, ohne dass man es mir erklären muss. Natürlich musste ich lernen zu tanzen und auch lernen, Instrumente zu spielen und so. Aber es hat etwas in mir angesprochen, was ganz, ganz tief in mir verankert ist und wovon ich das Gefühl hatte, okay, wow, da ist irgendwas, das will unbedingt freigelegt werden. Und das hatte ich sowohl im Tanz als auch in der Musik, dieses Gefühl. Und auch da kann ich nur sagen, dass das etwas sehr, sehr Intuitives ist und dass so Musikalität in mir war und ich glaube einfach nur freigelegt werden wollte.
Und Sie haben vorhin schon gesagt, Sie sind in einem guten Elternhaus oder in ein gutes Elternhaus geboren worden. Ich habe mich mit Ihnen natürlich beschäftigt und weiß, dass da auch die Schülerband war, mit der Sie da unterwegs waren. Mhm. Und dass Mutter quasi so den Roadie gespielt hat und Sie von A nach B gefahren hat und es zugelassen hat, dass die Jungs das machen konnten, woran sie Freude hatten.
Genau. Und also diese Unterstützung aus dem eigenen Elternhaus, die ist so unglaublich viel wert. Das kann ich gar nicht bemessen, weil Mama wirklich damals die Instrumente in den Kofferraum irgendwie verbarrikadiert hat, was nicht reingepasst hat, wurde vielleicht noch mit auf die Rückbank gequetscht. Dann hat sie uns zu irgendwelchen kleinen Stadtfesten gefahren oder wo wir damals so gespielt haben. Dann war man da für 3-4 Stunden und danach hat sie uns alle wieder nach Hause gefahren. Und das kam halt nicht nur einmal vor, sondern immer dann, wenn wir die Hilfe benötigt haben. Und diese bedingungslose Unterstützung aus dem eigenen Elternhaus, so, das hat mich bis heute, glaube ich, geprägt. Weil da habe ich einfach verdammt großes Glück gehabt. Und ich glaube, dass diese Aufbauarbeit bei der Mama mitgeholfen hat. Und es war jetzt nicht so, sie war nicht so eine, wie das jetzt im Eiskunstlauf aus dem Amerikanischen oder so, dass es so pushy Eltern gibt, die so sagen, mach mal, sondern sie hat einfach erkannt, okay, ihr wollt das machen, du willst das machen, dann unterstütze ich dich darin. Und ich glaube, das war auch der Grund dafür, warum es dann zwar schweren Herzens, aber warum sie es auch zugelassen haben, mich in relativ frühem Alter dann ziehen zu lassen. Ich bin ja mit 16,5 schon von zu Hause ausgezogen. Mhm.
Deutschlandfunk Kultur und zu Gast ist der Musiker Florian Sump. Heute deine Freunde zwischen 1996 und 2002. Echt. Ein Mitglied dieser Kultband. Welche Erinnerungen sind geblieben von diesen, kann ich sagen, 6 Jahren Höhenflug?
Das Erste, was mir dazu einfällt, spielt sich tatsächlich vor unserer Zeit in der Öffentlichkeit ab. Also es ging dann ja, ich glaube, 98 war das, als wir das erste Video auf Viva hatten und dann die ersten Bravo-Artikel und als es dann einfach sehr schnell ging, dass wir sehr bekannt wurden. Aber für mich sind die prägendsten Erinnerungen, die stammen eigentlich aus den Jahren davor. Zum Beispiel haben wir die Band schon gegründet, als wir 10 und 11 Jahre alt waren, also frisch in der 5. Klasse. Und haben dann relativ schnell nach Gründung, wir mussten ja auch bei Null anfangen, also wir konnten ja noch nichts am Anfang, Das heißt, wir haben immer sämtliche Wochenenden und Ferien zusammen verbracht, um einfach besser zu werden. Jeder einzeln an seinem Instrument, aber vor allem gemeinsam besser zu werden. Und dann ging es relativ schnell los, dass wir so Konzerte gespielt haben. Und zum Beispiel eine Tour, die mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, da sind wir durch Rumänien getourt. Da hatte unser Manager Kontakte hin, weil sein Vater da ein Dorf quasi wieder aufgebaut hat mit Kindern, die in Deutschland so straffällig geworden sind, dass man hier, also Crash Kids wurden die damals genannt, dass man hier nicht mehr wusste, wohin mit denen so. Und dann dann haben sie da in Rumänien halt verschiedene Dörfer gemeinsam wieder aufgebaut und dadurch irgendwie neue Inhalte für sich entdeckt und kamen weg von der schiefen Bahn. Und durch diese Dörfer sind wir damals getourt. Und da gab es so krasse Geschichten, wenn ich da heute dran denke. Zum Beispiel haben wir einen Jungen kennengelernt aus einem rumänischen Dorf. Ishti heißt er. Der hat uns dann nachts heimlich mit einer Pferdekutsche abgeholt. Und wir sind so, da waren wir 13. Und dann haben wir uns so verabredet, so wie man das so in dem Alter vielleicht mal, weiß ich nicht, macht, dass man sagt so, lass mal eine heimliche Nachtwanderung machen. Und wir hatten aber eine Pferdekutsche dabei und die wurde einfach geführt von einem Jungen, der genauso alt war wie wir. So.
Und dann war Halligalli angesagt.
Da war Halligalli, da gab es noch so ein Nutzhanffeld, wo wir unsere Tupperware, die wir von zu Hause, da haben wir so die Blätter reingemacht, weil wir dachten, dass man damit was anstellen könnte. Und das waren so tolle Abenteuer, die wir da damals erlebt haben. Und alles noch sehr, also das war natürlich noch nicht annähernd so luxuriös, wie es dann später wurde mit Hotels und Gala-Veranstaltungen.
Aber Tourbus hatten sie, ne?
Zu der Zeit, nee, da gab es einen Transporter, wo wir hinten drin saßen und unsere Instrumente festgehalten haben, als wir über die ruckligen Straßen gefahren sind. Da gab es noch keinen Tourbus. Das war ja auch alles, da ging es auch noch gar nicht um Geld. Da war es wirklich so, okay, krass, wir machen Musik und wir können mit dem Musikmachen scheinbar unterwegs sein. Und dann haben wir uns unsere Reisen durch Straßenmusik, so ein bisschen wie die Kellys damals, finanziert.
Aber dann können sie schon, also dann können sie schon höher stapeln. Ne? Das Debütalbum Platz 5 in den Charts, dann Platz 1 für Freischwimmer, das Album. Dann kam sowas wie, du trägst keine Liebe in dir. Da werden viele sagen so, ach ja, weinst du, Junimond. Muss doch dann auch bedeutet haben, wenn Sie sagen, da haben wir noch kein Geld verdient, irgendwann so dieses Leben in Saus und Braus, oder?
Ja, das war natürlich auch das, wovon wir immer geträumt haben, wovon wahrscheinlich jede Band, die irgendwie sich im Aufbau noch befindet, wovon sie träumt. So irgendwie viele Platten hat man damals noch verkauft, da war die Musikbranche noch ein bisschen eine andere. Und große Bühnen und Fernsehauftritte und so, das ist ja eigentlich das, was jede Band gerne erreichen möchte. Und für uns war das auch toll, diesen Punkt irgendwann zu haben und zu merken, wow, jetzt wird das wirklich Realität. Und dann so Sachen wie die ersten Male in tollen Hotels absteigen und vielleicht nachts noch in den Poolbereich dürfen und sowas, das war natürlich ein totales Privileg und auch ganz spannend für uns. Ich persönlich muss sagen, dass es mir so ging, dass jetzt abgesehen von unserer Freundschaft, die wir 5 hatten und von den Konzerten, die uns bis zum Ende Freude bereitet haben, dass ich fand, dass diese Welt, diese Erfolgswelt, in der wir uns plötzlich befunden haben, sich relativ schnell abgenutzt hat. Für mich.
Warum denn?
Ja, das weiß ich auch nicht so ganz genau, aber ich so 2, 3 Aftershow-Partys bei Preisverleihungen sind irgendwie spannend und aufregend und man sieht so andere Menschen, die man nur aus dem Fernsehen kannte bis dahin oder aus dem Radio. Und dann hat sich das irgendwie für mich so angefühlt, dass mich das so abgekoppelt hat vom Rest der Menschheit. So, jetzt sind wir hier oben im Wolkenkuckucksheim und es ist irgendwie alles auch spannend und aufregend, aber es hat sich nach einer Weile nicht mehr wie etwas Erfüllendes für mich persönlich, kann da wirklich nur für mich sprechen, angefühlt und auch nicht wie etwas, wo ich jetzt ganz viel Kraft investieren möchte, um unbedingt dort an diesem Ort zu bleiben. Und bei mir war es eher so, mir haben schnell Sachen angefangen zu fehlen. Mir hat meine Familie gefehlt und Freunde.
Und wenn du im Wolkenkuckucksheim bist, dann geht's ja auch nur noch nach unten. Also der Lift geht ja von ganz oben nicht mehr noch nach ganz weiter hoch.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch was dann viele Menschen prophezeien oder auch bei uns dann gesagt habe, irgendwann kam der Absturz. Für uns hat das sich ehrlich gesagt nie wie ein Absturz angefühlt, weil wir uns einfach entschieden haben, aufzuhören, gemeinsam Musik zu machen. Und weil wir nicht mehr mit unserem letzten Album, dem dritten Album Recorder, nicht mehr an den Erfolg anknüpfen konnten, den wir mit Freischwimmer hingelegt haben. Was für uns aber völlig okay war, weil wir dieses Album so machen wollten, wie wir es gemacht haben, ohne Hits im klassischen Sinne. Wir wollten alles selber machen. Wir hatten Lust, ein bisschen so eine indie-mäßigere Platte zu machen. Auch wenn sich jetzt rausgestellt hat, dass wir da alle gar nicht gleich viel Lust drauf hatten. Aber wir waren als Band doch immer sehr selbstbestimmt. Und von diesem großen Absturz war bei mir zumindest nie was zu spüren.
Dann kam also diese selbstbestimmte Trennung 2002. Aber zum Glück hinterlassen Musikerinnen und Musiker ja etwas, was man hören kann. Und klar wollen wir uns auch musikalisch zurückbeamen. In diesem Fall ist es ein Vierteljahrhundert, Ausrufezeichen. Ja.
Wow.
Weinst du echt aus dem Jahr 1999? Da war Florian Sump, unser Gast, 18, richtig?
Sie sind besser in Mathe als ich. Ich sag einfach mal ja.
Sag mal, weinst du oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft? Sag mal, weinst du etwa der Regen, der von deiner Oberlippe perlt. Komm her, ich küsse den Tropfen weg. Probier ihn, ob er salzig schmeckt. Jetzt sitz ich hier und schreibe nur noch blinde Liebeslieder. Von Herzenschmerzen schmal. Und sowas Tolles kommt nie wieder. Hätte ich nie gedacht, noch vor ein paar Tagen lagen wir uns Nacht für Nacht im Arm.
25 Jahre her. Echt, weißt du, Florian Sump ist dabei gewesen. Kannst du ein Comeback geben?
Es gab für uns durch die Arbeit an den Film, die Kim veröffentlicht hat letztes Jahr, auf jeden Fall ein freundschaftliches Comeback. Und das ist auch das, was mich erstmal ausschließlich interessiert, dass wir nach über 20 Jahren zu fünf wieder gemeinsam uns darüber austauschen, tja, was eigentlich die letzten 20 Jahre passiert ist und auch natürlich über das, was wir vorher gemeinsam erlebt haben.
Nach diesen Echtjahren, wer sich mit ihnen beschäftigt, weiß das. Sind sie... Wir haben vorhin gerade gesagt, von ganz oben geht's nur nach unten. Ich möchte nicht sagen abgestürzt, weil das wäre überheblich, aber sie waren recht orientierungslos. Kann ich das sagen?
Ja, das kann man so sagen. Allerdings habe ich auch, also spüre ich den Drang, direkt dazu sagen zu wollen, dass diese suchende Phase, die ich danach hatte, nach dem Ende der Band, und da war ich dann Anfang 20 und wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Aber dieses Gefühl der Orientierungslosigkeit, von dem man leicht denken könnte, dass es ein unangenehmes Gefühl ist, das war nicht unangenehm für mich. Weil ich an einem Punkt war damals, an dem ich erkannt habe, okay, ich habe jetzt krassen Erfolg gehabt die letzten Jahre. Ich dachte auch zwischendurch, ich hätte ausgesorgt, was wirklich totaler Quatsch war. Also das war eine richtige, das war Blödsinn, das zu denken. Aber ich habe es halt kurz gedacht und mich so gefühlt. Und dann saß ich da mit Anfang 20 und dachte, okay, ich habe jetzt all diese Dinge erreicht und scheinbar sind diese Dinge nicht die ich bereit bin, mein Leben lang weiterzusuchen. Also muss ich etwas anderes finden. Es muss also um was anderes gehen in meinem Leben und es kann nicht Erfolg, Geld, auch wenn das gut ist, diese Dinge zu haben, keine Frage, und ohne diese Dinge ist auch doof. Aber ich habe dann mit Anfang 20 für mich begriffen, dass es nicht mehr um den maximalen Erfolg für mich gehen muss, sondern um die maximale Lebensqualität.
Wie war das denn? Sie haben Gelegenheitsjobs gemacht, Sie waren Wurstverkäufer, ja. Sie haben als Reinigungskraft gearbeitet. Da müssen Sie doch Menschen erkannt haben.
Ja, ich habe auch in einer Videothek gearbeitet in Hamburg, bei mir in der Nachbarschaft. Da haben mich sehr viele Menschen erkannt. Und
mich
auch darauf angesprochen.
Vor, wenn man das Gefühl vermittelt bekommt, gescheitert zu sein. Guck mal,
ja.
Das hat er nicht geschafft.
Und da kommt es dann drauf an, ne, wie man Scheitern definiert. Und das habe ich Gott sei Dank nicht, ich habe mich nicht gescheitert gefühlt. Ich habe mich eher so gefühlt, okay, ein Leben ist jetzt vorbei und jetzt fange ich an, mir ein neues Leben aufzubauen. Und zwar wirklich bei Null. Und ich fand das spannend. Und dadurch, dass ich, glaube ich, auch ausgestrahlt habe, dass es sich für mich nicht wie Scheitern anfühlt, war ich auch ganz entspannt, wenn Leute auf mich zugekommen sind und mich angesprochen haben oder mich erkannt haben. Also es gab ganz wenig Momente, wo ich da keinen Bock drauf hatte. Ich fand es eigentlich immer ganz angenehm, so auf die Art und Weise ins Gespräch zu kommen. Und hab das dann auch oft erlebt, dass die Leute, nachdem sie ja das Gespräch mit mir gesucht haben, dann völlig überrascht waren, dass ich den Faden aufgenommen habe und mich dann wirklich einer Unterhaltung so hingegeben habe. Und das liebe ich bis heute auch. Also ich gehe gerne mit den Menschen in Kontakt und gehöre nicht zu den Personen der Öffentlichkeit, die da total gestresst sind, wenn sie mal angelabert werden.
Sie haben eine Ausbildung zum Erzieher gemacht, haben 10 Jahre in der Kita gearbeitet und diese Fährte in Richtung Arbeit mit Kindern hat der Zivildienst in der Kita wohl ausgelöst. War dieser Zivildienst dann der Rettungsanker in Ihrem Leben?
Ich würde sagen, mein Zivildienst war auf jeden Fall, hat so für eine neue Initialzündung bei mir gesorgt, dass ich irgendwann durch die Arbeit mit den Kindern und durch die fehlende Musik für Kinder, es gibt natürlich gute Musik für Kinder, aber sie ist sehr begrenzt, verglichen mit Musik für Erwachsene ist das sehr, sehr wenig. Und durch die Arbeit mit den Kindern bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, Musik zu machen, die sich mit der Lebenswirklichkeit von Kindern beschäftigt. Also kann man sagen, dass der Zivildienst auf jeden Fall den Grundstein für das gelegt hat, was wir jetzt heute mit Deine Freunde vor vielen tausend Menschen machen dürfen.
Und das machen Sie mit Deine Freunde eben nicht nur musikalisch. Also ich habe das Gefühl, da wird so ein kleines Kinderimperium draus. Es gibt nämlich auch ordentlich durcheinander den Familienpodcast. Ich habe mich da durchgelesen und ein bisschen gehört. Da sind so Fragen dabei wie, warum pupsen wir oder was kann man gegen Traurigkeit machen? Das erinnert mich ein bisschen an die Maus, die ja auch immer, also diese Fernsehmaus, die auch immer antwortet.
Klar, die Maus, natürlich, ja, die liebe ich auch. Oder Peter Lustig, der das damals auch toll gemacht hat.
Und jetzt machen Sie das.
Jetzt machen wir das. Und witzig, dass Sie gerade genau diese beiden Fragen erwähnt haben, weil die bringen ganz gut auf den Punkt, worum es bei uns im Podcast geht oder was passieren kann. Zuerst albern wir drei komplett rum, weil wir die irgendeine Pupsfrage von einem Kind bekommen haben und dann wird es natürlich ein bisschen albern. Und wenn dann ein Kind mit der nächsten Frage uns fragt, was wir gegen Traurigkeit in unserem Leben machen, dann versuchen wir diese Frage aufrichtig zu beantworten und das ist natürlich intensiv, so ein großes Thema wie Traurigkeit aufzumachen und zu wissen, da hören so viele Kinder zu, aber genau das lieben wir an unserer Arbeit so sehr, dass wir uns da auch, wir zeigen uns auch so, wie wir sind und wir haben keinen krassen Filter, der uns jetzt, wo wir uns selbst zensieren, nur weil wir hier mit Kindern reden. Kinder haben das verdient, ihnen aufrichtig zu begegnen und die können oft mehr Wahrheit vertragen, als man so meint.
Dann stelle ich jetzt mal eine Kinderfrage an Florian im Familienpodcast ordentlich durcheinander. Lieber Florian, ich heiße Marco, du hast so viel zu arbeiten. Stimmt es, dass du jeden Tag meditierst und wann findest du noch die Zeit dafür?
Lieber Marco, das stimmt und ich liebe es, dass du mich auf das Thema ansprichst, weil ich da sehr gerne drüber spreche, sehr zum Leidwesen meiner Bandkollegen, aber die sind ja gerade nicht hier. Ich meditiere jeden Tag und zwar am Morgen und obwohl ich vor 5 Jahren noch gedacht hätte, dass ich niemals freiwillig ein Frühaufsteher werde, bin ich es mittlerweile geworden, weil ich erkannt habe, die einzige Zeit, die mir wirklich für mich selber zur Verfügung steht am Tag, ist am frühen Morgen. Und wenn meine Kinder zwischen 6:30 und 7 aufwachen und dann sehr schnell sehr wach sind, dann muss ich in den sauren Apfel beißen und zwischen 5:30 und 6 aufstehen. Aber, lieber Marco, ich kann dir das nur empfehlen, denn der Effekt, den es hat, wenn man sich morgens hinsetzt und seinem Geist und seinem ganzen Wesen Zeit gibt, um wach zu werden, ohne dass man von 0 auf 100 wach werden muss, weil jemand an einem rüttelt und direkt etwas will, diese Qualität am Morgen, die würde ich durch nichts mehr mir nehmen lassen. Die werde ich für immer weiter behalten wollen.
Das klingt sehr überzeugt. Vielen Dank, Florian Sump, unterwegs mit Deine Freunde. Was Sie mit Ihren Kindern oder Enkelkindern oder Patenkindern mal zusammen erleben sollten, so ein Konzert. Die Jungs sind auf Tour, finden Sie im Netz. Florian Sump, herzlichen Dank und Alles Gute.
Ja, ich bedanke mich auch. Das war ein schöner Morgen.
Kann ich nur zurückgeben.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.